HR Info. Das Interview.
Mit Jan Tussing und Mariella Melkova. Seit Toni Erdmann ist für ihn alles anders. Die Rolle in der gleichnamigen Komödie von Maren Ade hat den renommierten Theaterschauspieler Peter Simonischek auch zum Filmstar gemacht. Heute kriegt er viele interessante Angebote. Sein neuer Film, Der Dolmetscher, wurde jetzt als Berlinale Special gezeigt. Es ist eine Art Roadmovie, gedreht in der Slowakei. Zwei Männer begeben sich gemeinsam auf die Suche nach der Vergangenheit. Der eine ist Sohn eines Nazitäters, der andere Sohn eines Opfers. Ein Thema, das Peter Simonischek wichtig ist. Wir haben ihn vor der Premiere des Films in Berlin getroffen. Für hr-info das Interview. Herr Simonischek, wenn Sie die Möglichkeit hätten, den bislang schönsten Moment Ihrer Karriere nochmal zu erleben, welcher wäre das?
Oh, also da fällt mir als erstes schon ein, in Cannes, nachdem Toni Erdmann gezeigt wurde, da waren wir, glaube ich, alle überwältigt. So was habe ich noch nicht erlebt.
Das war schon ein Höhepunkt.
Der Jubel, nachdem der Film fertig war, was da losbrach in diesem Filmpalast da an der Corsette, da war ich geplättet. Und das habe ich sehr genossen. Ich habe mir dann später so die Videos angesehen und habe gedacht, ja, das ist mir durch und durch gegangen.
Manchmal merkt man das ja erst später, was das für ein Augenblick war, ne?
Ja, und die machen das aber auch so geschickt, muss ich sagen, weil sie sitzen dann praktisch in der Mitte des Zuschauerraums und da ist genügend Platz für die Kameraleute und sie haben dann eine riesen Screen für das ganze Publikum. Das heißt, sie stehen auf und winken zu den Leuten, aber sie haben zugleich, die Leute haben das auf dem riesen Monitor da oben. Und das funktioniert hervorragend, nicht? Bei uns geht es immer. Und dann haben wir hier noch das, und die Inge kommt auch noch hoch und waren wunderbar. Und dann applaudieren die Leute. Dann denken sie schon mal, Inge, wie lange dauert denn, bis der Letzte da oben ist auf der Bühne, klatscht mal weiter. Und dann stehen die aufgefädelt da oben und dann sagt jeder irgendwas und umarmen sich ganz, weil sie sich auch seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Das ist ja auch ganz nett. Aber das Publikum hat nicht so viel davon.
Jetzt hat sich wahrscheinlich durch den Toni Erdmann-Hype doch einiges geändert und Sie bekommen so das ein oder andere Drehbuch zugeschickt, wo Sie sagen, vielleicht kann ich mir was aussuchen.
Ja, so ist es. Das stimmt. Das kann ich auch wirklich jetzt. Aber es ist gar nicht so leicht, sage ich Ihnen wirklich. Es ist.
Was macht denn ein Drehbuch für Sie spannend?
Das ist sehr einfach. Ich gucke immer auf die Uhr, wie lange ich brauche, bis ich es gelesen habe.
Ja?
Ich meine, das ist jetzt oberflächlich gesagt. Aber im Grunde genommen, das ist schon ein wesentlicher. Es muss mich selber reinziehen, wenn ich es lese.
Also wenn Sie es in einem Rutsch lesen, ist es so packend, dass Sie das reizt.
Dass ich da zumindest mal Lust habe. Aber es gibt natürlich auch Bücher, die sind so raffiniert geschrieben, dass man es beim ersten Mal lesen noch gar nicht sehen kann, was das für ein Film geben könnte. Das ging mir bei Toni Erdmann so. Mhm. Das habe ich sofort bemerkt, dass das ganz was aus der Reihe tanzt ist. Und im Detail wirklich ganz toll war. Den ganzen Film konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Mhm. In Berlin stellen Sie hier Ihren neuen Film vor, Der Dolmetscher, Regie Martin Schulig. Das ist ein Roadmovie, zwar ja nicht gerade sehr junger Männer, die durch die Slowakei touren mit einem roten Mercedes. Sie spielen den lebensfrohen Georg, einen ehemaligen Lehrer, der wirklich nichts anbrennen lässt. Das kriegt man mit im Film. Und Jiří Menzel spielt einen eher nüchternen, trockenen Slowaken, einen Juden. Ali heißt er. Und der Film beginnt mit der Szene, wo Ali mit einer Pistole in der Tasche an der Tür klingelt und Georg öffnet. Und später fahren sie ja dann, also ich will jetzt nichts verraten, aber kurze Zeit später geht es dann schon mit dem roten Mercedes durch die Slowakei. Was verbindet diese beiden Männer?
Die Suche nach den Eltern. Also jetzt nicht unbedingt die physische Suche nach den Eltern, sondern was ist mit den Eltern wirklich passiert, fragt sich der Ali. Wo sind die dann umgekommen? Das hat ihn offensichtlich nicht ausgelassen. Das hat ihn keine Ruhe gelassen. Sein langes Leben wurde begleitet von dieser Frage, was ist mit meinen Eltern passiert? Und auf der anderen Seite der Sohn des Obersturmbahnführers, der genau andersrum gelebt hat. Der hat es irgendwie geschafft, es zu verdrängen.
Hm. Georg sagt zu Ali, hör auf, dich wie ein Opfer zu benehmen. Und er sagt auch, ich sehe nicht ein, warum ich mich schuldig fühlen soll für etwas, was ich nicht getan habe. Geht es in dem Film um Schuld?
Ja, natürlich geht es auch um Schuld und wie man umgeht mit dieser Schuld. In Österreich zum Beispiel hat man ja die Gelegenheit, gerne wahrgenommen, dass man das erste Opfer war oder eines der ersten Opfer des Nationalsozialismus. Und den Österreichern wurde ja die Gelegenheit sozusagen angeboten, das nicht unbedingt zu hinterfragen. Wahrscheinlich das Gros hat sich so verhalten wie eben unser Georg hier, den ich da spiele. Der einfach schaut, wie er über die Runden kommt und das Leben genießt, soweit das geht. Und dann aber irgendwann mal doch zu denken anfängt.
Ist das die Botschaft des Films, vielleicht auch an österreichische Zuschauer gerichtet, sich eben mit der Vergangenheit der Nazi-Eltern zu beschäftigen?
Nun, jedenfalls bietet der Film auf alle Fälle diese Initiative an.
Wie war das bei Ihnen zu Hause? Sie sind 46 in Graz geboren, ein Nachkriegskind. Ja. Haben Sie zu Hause mit Ihren Eltern über den Krieg und die Zeit vor 1945 gesprochen? War das Thema?
Ja, das war schon Thema. Aber mein Vater war, ich weiß nicht, ob er jemals, also in der Partei war er nicht, das weiß ich, aber so wie ich ihn einschätze und so wie ich das an mir auch sehe, war er kein Mensch, der zu irgendwelchen fundamentalistischen Dingen neigte. Und er hat mir eine Sache, hat er immer wieder gesagt zu mir, merkt ihr eines, Krieg ist das aller Schrecklichste. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, hat der Krieg ist das allerletzte. Er war 6 Jahre war er bei der deutschen Wehrmacht. Und am Schluss hatte er, muss ich sagen, das Glück, dass er Scharlach bekommen hat. Und die ganzen letzten Kriegstage oder Kriegsmonate in Quarantäne war und den Scharlach auskuriert hat.
Wenn Sie sagen, Ihr Vater hat Ihnen vor allen Dingen beigebracht, dieses Krieg ist das allerletzte, ist es das, was die jungen Leute von heute lernen müssen? Weil man fragt sich ja schon, braucht man solche Filme überhaupt noch? Ist das nicht schon tausendfach behandelt worden? Täter-Opfer-Geschichten?
Naja, diese Frage natürlich, die ist so alt wie das Problem selber. So, jetzt reicht's aber, jetzt machen wir mal Schwamm drüber, jetzt muss man die Vergangenheit mal Vergangenheit sein lassen und so. Man kann das auch nachvollziehen, aber es gibt so viele junge Leute, die keine Ahnung haben, was da passiert ist. Wissen Sie, die Bildung, das sind wir uns, denke ich mal, einig, die hat schon enorm nachgelassen bei den jungen Leuten.
Schauspieler Peter Simonischek in HR Info, das Interview. Herr Simonischek, Sie sind mit 70 ein Filmstar geworden. Wenn man jetzt Toni Erdmann sieht, der Sie auf einen Schlag international populär gemacht hat, Sie haben ja gerade erwähnt, in Cannes, der Moment. Haben Sie früher schon von so einem Erfolg geträumt?
Also Sie wissen das ja auch, man macht den Beruf ja nicht, damit man Preise kriegt.
Das sagen alle, aber dann freut man sich ja doch drüber.
Ja, aber Sie wissen, das ist eine jahresköpfige Geschichte. Mhm. Ich habe wunderbar ohne den Oscar gelebt vorher. Jetzt haben wir ihn nicht gekriegt, ich lebe genauso gut weiter. Mhm. Es bringt nur Unruhe ins Leben.
Inwiefern?
Nur weil ich habe meine Arbeit und danach gemessen, wie viel Freude mir das bereitet, was ich damit erlebe, mit Regisseuren, mit Autoren, mit Kollegen und Kolleginnen, was man in einer Arbeit an Aufregung mitnehmen kann. Danach habe ich Erfolg oder Misserfolg. Und dann steht am Ende gelegentlich mal eine Nominierung. In dem Moment, wo Sie nominiert sind, da wollen Sie das Ding auch haben.
Na klar.
Und dann gibt es irgendwie eine Unruhe und Sie sind völlig entmündigt, völlig machtlos, weil was sollen Sie machen? Man kann nur abwarten.
Und jetzt wünschen Sie ihn sich. Jetzt sind Sie angestachelt.
Nein, den haben wir ja verpasst. Und wissen Sie,
es können ja noch neue Filme kommen.
Ja, neue Filme kommen und ich freue mich auch, die zu machen. Aber wissen Sie, ich bin nicht in dieser Kategorie so ausschließlich tätig, dass jede Oscarverleihung unbedingt auch mit mir zu tun hat. Da bin ich, erstmal habe ich immer ein Theaterleben geführt. Ich bin einer der wenigen Schauspieler, der seit meiner Schauspielschulabschluss bis heute immer in einem Ensemble war, in einem Theater.
Da sehen Sie auch Ihre Heimat auf dem Theater, oder?
Ja, so ist es.
Und reizt Sie momentan eher Bühne oder eher Film?
Ja, das kann ich so direkt gar nicht sagen. Also wenn ich lang am Theater bin, dann denke ich mir, oh, jetzt würde ich schon ganz gern wieder mal 2 Monate in Rom drehen oder so. Ja. Wissen Sie, weil das Theater, da sind Sie ja sozusagen ein sehr domestizierter Abenteurer. Das heißt, Sie stehen morgens auf, gehen auf die Probe, gehen Sie von der Probe nach Hause, dann helfen Sie zu Hause ein bisschen, wenn man Kinder hat, auch mal.
Sie haben drei Söhne, die aber allerdings schon, glaube ich, aus dem Haus sind.
Ja, die sind lange aus dem Haus, aber die sind so weit auseinander, dass wir immer wieder von vorne begonnen haben. Mhm. Wieder Windeln kaufen und wieder einen Wickeltisch bauen und wieder und so weiter. Ja, also das macht man dann und dann geht man zur Vorstellung, nach der Vorstellung kurz in die Kneipe und wieder nach Hause. Und das ist das abenteuerliche Leben eines Schauspielers, eines Bühnenschauspielers, während meine Frau immer schon Filme gemacht hat. Und die hat dann mal aus Mexiko angerufen, Brigitte Kahner, mhm. und dann wieder mal aus Japan und dann war sie in China, hat sie gedreht. Und ich habe sozusagen immer, ich bin immer zu Hause geblieben.
Oh.
Das ist so. Sie glauben das nicht. Wissen Sie, Sie sollen rausgehen und sollen Richard den Dritten spielen, einer, der über Leichen geht und alles böse macht, was man denken kann. Aber wehe, Sie kommen 5 oder gar 10 Minuten zu spät in die Maske vor der Vorstellung. Da sind Sie dann kein Richard, sondern da sind Sie einfach ein Kollege, der die Leviten gelesen kriegt und sagt, hör mal, hey, du nimmst meine Schminkzeiten weg. Und das muss funktionieren wie im spießigsten Haushalt.
Das heißt, Sie waren die meiste Zeit Hausmann? Und Vater und dann abends
jetzt,
auf der Bühne.
Wenn das eine meiner Frauen hört, dann wird sie mich verdreschen dafür. Aber ich war natürlich ein, ich habe immer versucht, ein funktionierender Ehemann zu sein, auch der diese Aufgaben wahrnimmt.
Dazu,
ja,
genau.
Natürlich, ja, der Abfluss ist verstopft, auch beim Schauspieler zu Hause.
Was ist eigentlich aus dem Gebiss aus Toni Erdmann geworden? Das war eine Zeit lang ja eingeschlossen am Wiener Burgtheater in einem Safe.
Ja, da ist es auch noch. Ja, okay. Es gibt aber mehrere.
8 insgesamt, glaube ich, habe ich gelesen.
Sie sind ja wunderbar informiert, das stimmt. Ja, mal für Großaufnahme, mal fürs Essen, mal für schnell raus rein. Und so gab es unterschiedliche.
Wir haben ein Detail mitgebracht aus Toni Erdmann. Das Furzkissen.
Miniatur-Furzkissen.
Miniatur. Maren Ade, die wir auch im Interview dazu hatten, wollte sich nicht draufsetzen. Machen Sie es?
Draufsetzen, da hört man ja nichts. Das muss man in der Hand machen. So.
Also das ist
aber ich habe zu Hause so ein großes.
Ein Riesending.
Ja.
Haben Sie?
Ja. Aber natürlich von Toni Erdmann.
Weil das Original.
Ja, wissen Sie, wie das beim Film ist? Da werden ja 5, 6 angekarrt, weil es muss ja auch dann funktionieren. Das ist ja nicht... Da wird ja gedreht und da setzt man sich drauf. Da müssen unterschiedliche Modelle da sein, wenn eins nicht funktioniert hat. Das ist ja immer, time is money.
Bringt Sie das immer noch zum Lachen?
Das hat mich nie zum Lachen gebracht.
Nee. Sie haben doch gerade gelacht.
Ja, wenn ich es jetzt für den Hessischen Rundfunk vom Mikrofon mache, dann ist das schon ein bisschen grotesk.
Guter Schauspieler.
Im Film will er ja, dass die anderen lachen. Ja.
Herr Simonischek, ein fester Bestandteil unseres Interviews ist die berühmte Interviewbox. Da bringen wir unseren Gästen immer Dinge mit. Wollen Sie mal reinschauen und gucken, ob da was für Sie dabei ist?
Jetzt mache ich das auf. Also das zum Beispiel könnte ohne weiteres...
Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was Sie vorfinden.
Ja, das sind so zwei... spitze Ohren, wie heißt
Mister,
die Serie?
Mr. Spock-Ohren. Mr. Spock, also so Latex-Ohren, genau.
Latex-Ohren, die so ein bisschen teuflisch zugespitzt sind am Ende.
Gefallen die Ihnen? Könnte das was sein?
Also ich habe sowieso, mein Humor ist anders. Also das ist,
okay.
Nicht, also diese, ja, aber das kann schon, das könnte gut sein, das könnte Maren Ade mir in die Hand drücken vor der Szene.
Sehen Sie?
Ja.
Haben wir doch gut.
Das durchaus.
Genau. Ja.
Macht sie das in überraschender Weise, oder?
Ja, natürlich, klar. Und dann es ist ja dann für den Partner, selber merkt man es ja.
Okay.
Kaum, wenn man es hat. Ne? Wir kommen einfach in die Szene, haben es schon 5-mal gedreht, machen die gleiche Szene, die Partnerin redet, plötzlich sieht sie die Ohren. Und dann passiert da immer was. Ne?
Ja.
Und darauf ist man aus, als
genau.
Regisseurin oder als Regisseur. Das, was passiert.
Also Sie müssen,
das kann man verkaufen.
Sie müssen improvisieren.
Ja, man improvisiert, aber man improvisiert nicht im großen Stil, man improvisiert en Detail. Ja? Also wir machen nicht eine andere Szene dann draus.
Dann haben wir Ihnen noch reingelegt eine abstruse Kappe aus Leoparden-Plüschfell.
Ja.
Setzen Sie doch mal auf.
Die ist zu klein.
Die ist zu klein.
Nein, aber gar nicht so viel zu klein, aber ist zu klein.
Passt zum Anzug.
Sieht sexy aus.
Ah, passt zum Anzug.
Ja, jetzt sehen Sie aus wie ein Jäger.
Hervorragend. Und das Dritte? Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen.
Das sind
Hauspuschen mit so kleinen Pinguingesichtern.
Wie die Österreicher sagen, Potschen. Das sind Pinguine, echt?
Das sollen Pinguine sein.
Aber genau. mit Weihnachtsmannmütze.
Kleine Weihnachtsmannmütze drauf, genau.
Ach, wie süß.
Was von diesen drei Accessoires könnte denn Ihr nächstes Filmutensil sein? Also was könnten Sie sich vorstellen am ehesten?
Ein neues Markenzeichen.
Nur vielleicht die Mütze so auf.
Kappe, die
so
gefällt
getragen.
Ihnen. Andersrum.
Als Rapper.
Als einer, der noch gern dazugehören möchte. Einen kleinen lächerlichen Versuch unternimmt.
Arbeiten Sie vielleicht gerade an einem neuen Film, wo diese Kappe reinpassen würde?
Ja, wenn Sie das jetzt so sagen, ich arbeite jetzt im Moment nicht an einem Film. Ich lese Drehbücher und synchronisiere das, was ich gemacht habe. Und bereite gerade was vor, was ich am Theater mache. Ayat Akhtar, The Who and the What. Da spiele ich einen pakistanischen Witwer mit zwei Töchtern, die er verheiraten möchte. Tatsächlich habe ich gelesen, dass er eine Baseballkappe aufhat. Im Text.
Schenken wir Ihnen.
Ja, vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee.
Herr Info, das Interview mit dem Schauspieler Peter Simonischek. Wir treffen Sie in Berlin, hier in einem Hotel, im Restaurantbereich. Deswegen klappert auch immer was im Hintergrund.
Es klappert sehr gerade, ja.
Sie kommen in diesem Jahr ja relativ spät zur Berlinale. Die ist ja fast rum. Wären Sie gerne schon am ersten Abend mit dabei gewesen, auf dem roten Teppich mit all den anderen Stars?
Also ich bin jetzt nicht so ein roter Teppich-Tiger, ehrlich gesagt.
Ehrlich, mögen Sie den Star-Rummel nicht?
Wenn es um mich geht, kann ich es aushalten. Aber wissen Sie, wenn es zum Beispiel, dann fragt man da immer, Hollywood, Mensch, wie war denn das? Wie war es denn in Hollywood? Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, es ging nicht um mich da. Es geht da nicht um einen Schauspieler, wie doch, dass es um ihn geht, wenn er schon mal da ist, ja? Aber da kreischen, wenn Sie mit Ryan Gosling und mit Emma Stone oder mit Meryl Streep über den Teppich wandern, dann wissen Sie...
Hört da so ein bisschen Neid raus?
Naja, aber was heißt Neid? Das ist einfach Realismus. Und dann komme ich, fragt die ARD und winkt einen dann hin, der ARD-Ding, und hält einem das unter und sagt, und Sie sind der Produzent von dem Film? Und da denkst du, endlich interessiert sich jemand, der was darüber weiß, aus Deutschland. Und
so. Also hier hätten Sie zumindest Isabelle Huppert getroffen, das ist ja auch nicht schlecht. Also Ryan Gosling, ne? Wer will den schon?
Isabelle Huppert, muss man sagen, da kann man eigentlich hingehen, wo man will, die trifft man immer, wenn sie den Preis kriegt.
Weil sie ja auch hier auf der Berlinale mit dem Film Eva ist, wo sie eine Edelprostituierte spielt und sie war auf dem roten Teppich.
Ja natürlich, wenn ich da gewesen wäre, wäre ich auch auf dem roten Teppich gegangen, weil hier kennen einen die Leute ja zum Teil, weil ich habe ja immerhin 20 Jahre in der Stadt gelebt hier und auch 20 Jahre hier Theater gespielt, von 79 bis 99.
Isabelle Huppert hat sich ja auch, genauso wie Heike Makatsch, bei dieser Berlinale zu dieser MeToo-Debatte geäußert. Auch in der Theaterwelt wird ja über Sexismus diskutiert. Zum Beispiel bei Ihnen am Wiener Burgtheater, habe ich gelesen, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu vor kurzem einen offenen Brief verfasst, der sich gegen, Zitat, Machtmissbrauch, Demütigung und Herabwürdigung als Mittel der Regiearbeit und Theaterleitung richtet. Haben Sie da mit unterschrieben?
Ich habe da nicht unterschrieben, obwohl ich den Inhalt des Briefes gut finde und richtig finde. Ich finde es nur nicht gut, an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Wir müssen nicht unser Publikum zu Hilfe rufen, wenn wir in unserer Küche, wenn da was angebrannt ist. Und dann müssen wir das selber machen. Weil das ist ja eine grundlegende Frage über Theater. Ein Theater funktioniert wie der Vatikan. Nach dem feudalen System. Nun sind wir jetzt alle dazu geneigt, alles nach demokratischen Maßstäben zu messen.
Wir schreiben das Jahr 2018, da sollte es doch eigentlich schon ein bisschen anders und weiter sein.
Ja, aber warum denn im Theater? Das hat doch eigene Gesetze, denn natürlich selbstverständlich, ich meine über sexuelle Übergriffe und über Machtmissbrauch, über der Regisseur und so weiter, da müssen wir, das gibt es natürlich, das ist klar. Aber das ist eine interne Sache, Zivilcourage zu zeigen und Kolleginnen und Kollegen zur Seite zu stehen, wenn es die Situation gibt, dass jemand deutlich schikaniert wird oder gemobbt wird oder gedemütigt wird. Aber das ist doch eine Sache, da ist doch eine tägliche Aufgabe auf den Proben, sich dazu zu verhalten.
Also es geht ja ein Stück weit weiter mit der MeToo-Debatte. Die ist ja im Grunde zu uns geschwappt aus den USA mit Harvey Weinstein. Und da ging es ja darum, genau das eben an die Öffentlichkeit zu bringen, weil dieser Machtmissbrauch Instrument, also wirklich festgefahren
ist
war.
Richtig, ne? um den Frauen Mut zu machen, aber das ist ja nun passiert. Das muss man ja nur sagen. Wissen Sie, ich bin der Meinung, dass nichts mehr so ist wie vor 2 Jahren. keiner macht mehr diese Kessensprüche. Ich könnte Ihnen da einige Sachen erzählen von Regisseuren. Also da ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich sage, sag mal, kann man eh sagen, er ist ja schon verstorben, aber da sage ich, entschuldige, wie heißt denn diese Kostümassistentin, wie heißt die denn? Welche da drüben? Ach, sag doch einmal, ach, Klamottenfotze, dann hört die dich schon, ja? Boah. Und dann sagen die natürlich, ey Mann, bitte komm, jetzt lass das doch mal. Dann sagen die Damen, also ich habe jetzt den letzten Film mit mir gemacht, mich öden diese Sprüche so an und so, ja? So, das war's dann. Und dann hat man einfach, da hat man irgendwie gesagt, ich glaube, das wäre jetzt, würde keiner mehr so blöde Sachen am Set sagen. Das ist zumindest schon mal passiert. Und wie weit das Macht und Gewalt ausübt, das haben wir ja bei Wedel gesehen. Wissen Sie, wir haben auch unseren Weinstein, wenn Sie so wollen. Das
Ihre
war ein
Frau
mächtiger
Brigitte
Mann.
Kahner hat sich ja Anfang des Jahres auch dazu geäußert. Sie ist ja eine Betroffene, in Anführungsstrichen. Sie stand eben damals 92 im Wedel-Mehrteiler der große Bellheim, als Tochter Bellheims vor der Kamera. Und sie hat erzählt, Wedel habe sie bei den Dreharbeiten systematisch, Zitat, fertig gemacht und vorgeführt, weil sie von Anfang an nicht auf seine Avancen reagiert hat. Sie waren ja damals schon mit ihr verheiratet. Ja. Hat Ihre Frau mit Ihnen darüber gesprochen?
Natürlich
damals?
Hat sie über mich darüber gesprochen. Ich habe gesagt, warum, wann kommst du denn jetzt nach Hause und so weiter? Hat sie gesagt, er lässt mich hier wegen einer Einstellung noch eine Woche brummen hier schon. Der hat einfach versucht, sie weich zu kriegen. Aber das, sagen Sie mal, meine Agentur schickt seit 20 Jahren keine Kollegin, keine ihrer Klienten zum Wedel, zum Drehen. Keine Frau. Das war bekannt. Aber das ist ja kein Geheimnis, das weiß man ja auch. Denn jetzt kamen ja, beim Sender waren ja diese Unterlagen, also diese medizinische Gutachten noch dazu von Müller-Wohlfahrt, den der im ganzen Land jeder kennt, lagen in der Schublade. Warum? Die haben sie da reingemacht, Lade zu, und haben eine andere Kollegin engagiert, um das weiterzumachen. Das, finde ich, gehört ans Licht. Natürlich gehört das ans Licht.
Das macht Sie anscheinend heute noch wütend, merke ich so ein bisschen. Ne?
Natürlich macht mich das wütend, weil da ein System dahinter war, das gedeckt wurde. Das ist, wissen Sie, Übergriffe von Männern, denke ich, das hängt vom Testosteronspiegel ab und von der Erziehung. Das wird man nicht für immer abstellen können. Aber dass Institutionen das decken, ich finde den Skandal noch viel größer.
Was haben Sie Ihrer Frau damals geraten, als Sie mit ihr darüber gesprochen haben? Warum hat sie so lange gewartet, bis sie...
Ich habe ihr damals gesagt, warum lässt du das auf dir sitzen? Das Schlimmste war ja, das hat sie ja gar nicht erwähnt, da gab es so eine Rubrik in der Bild am Sonntag oder so, da stand irgendwie Nachschlag oder was oder so hieß es. Und da hat er wirklich sie namentlich genannt als eine so schlechte Schauspielerin, mit der er sicher nie wieder arbeiten wird. Das kam noch als Nachschlag hinten dran. Ja, das muss ich schon sagen. Ich habe ja damals gesagt, lass das doch nicht auf dir sitzen. Ich habe ja gemerkt, dass sie richtig Probleme hatte, weil sie wurde richtig vorgeführt vor Statisten. In ihrem Vertrag steht doch, sie sind Schauspielerin. Ich sehe davon nichts. Los, machen wir nochmal und so. Also vor allem, also richtig auf die übelste Art, wie man das ja auch kennt. Aber das ist, wissen Sie, wenn ich sage, ist ein feudales System. Das Thema wird uns beschäftigen, solange es Kunst und Theater gibt. Und ich finde das auch richtig. Nur wissen Sie, der Missbrauch dieser Macht ist natürlich, die Möglichkeit des Missbrauchs liegt dann auch auf der Hand. Ja? Ich denke, nur eine kleine Episode, ein junger Schauspielschüler, der die Aufnahmeprüfung machen wollte und Regie studieren wollte, hat mir das Stück immer erzählt, der war damals in dieser Kommission für die Aufnahmeprüfungen. Und der hat gesagt, was willst du denn, du hast doch 1,1 Schnitt im Abitur, da kannst du doch alles studieren. Sagt er, warum willst du denn unbedingt zum Theater? Sagt er, das ist in unserer Gesellschaft die letzte Enklave, wo man noch uneingeschränkt Macht ausüben kann, hat der Junge geantwortet, der naseweise Typ.
Wow. Fritz Lang hat seine Schauspieler ja so lange die Treppe runtergeworfen, bis sie wirklich ein schmerzverzerrtes Gesicht hatten und dann auch an der Kamera authentisch rüberkommen. Ich meine, wo ist die Grenze? Ne?
Ja, wo ist die Grenze? Und Tarkowski hat seinen Schauspielern eigentlich nie das ganze Buch zu lesen gegeben. Da standen Leute vor der Kamera, die an der Bahre der Mutter bittere Tränen geweint haben, und als sie den Film angeguckt haben, haben sie gesehen, dass die Mutter gar nicht tot war. Die ist dann wieder aufgestanden. Solche Sachen.
Dankeschön, Peter Simonischek. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier den Tisch räumen, weil das Mittagsgeschäft geht los
im
Hotelrestaurant. Es klappert an allen Ecken und Enden. Die Infos zur Sendung und den Podcast finden Sie online auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit
Jan Tussing
und Mariella Milkova.